Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Salzburger Popcasts. Es begrüßt Sie euch heute Robert Innerhofer gemeinsam mit den Kollegen aus der SN Kulturredaktion, Bernhard Flier.
Hey da.
Clemens Panagel.
Anytime, anyplace, I'm yours.
Florian Oberhummer.
Ich singe nur ein Lied heute Nacht.
Wunderbar. Also bei den Begrüßungen haben Sie es jetzt ziemlich sicher schon mitbekommen, um was es heute geht. Um eins der größten Wettsingen der Welt, bestimmt das größte europäische Wettsingen, den Eurovision Song Contest, wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, weil der jetzt wieder vor der Tür steht. Im schwedischen Malmö wird er über die Bühne gehen, in Kürze. Und da schauen wir uns heute an, vielleicht den ein oder anderen Salzburg-Bezug, den es da vielleicht auch geben könnte. Und generell das Thema Song Contest. Bevor wir aber rein starten, machen wir noch eine kleine Replik auf den letzten Podcast, unser Landfolge geworden ist. Da möchte Bernhard noch was dazu sagen.
Zum einen haben wir festgestellt, dass da draußen wirklich viele Leute uns zuhören. Schöne Grüße nochmal an das Land, wie der Robi das so schön sagt. Und wunderbar war, dass der Fritz Messner von den Querschlägern auf eine Lücke, die ich hatte, hingewiesen hat. Ich sprach von einer Band aus dem Lungau, die in den frühen 70er Jahren an einem österreichweiten Contest teilgenommen hat, was ja schon wieder super passt, wenn wir vom Song Contest reden. Das war die Band Abraxas, das muss man nur noch nachtragen, legendäre Lungauer Truppe. Und bei der Gelegenheit kann man vielleicht gleich sagen, bei einem der nächsten Podcasts ist dann der Fritz Messner wahrscheinlich auch zu Gast hier mal und wir unterhalten uns ein bisschen über Querschläger, Heimatwelt und solche Dinge. Das wollten wir nur nachtragen, weil wir ja versuchen, auf unsere Hörer da draußen und Hörerinnen irgendwie auch zu reagieren, was beim Song Contest wahrscheinlich auch lustig sein wird, weil da möchte man ja vielleicht gar nicht zuhören jedes Jahr, aber wir tun es. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wir werden es da durchkämpfen.
Ja.
Clemens, magst du vielleicht reinstarten heute? Jetzt erwische ich dich ganz kalt.
Ja, das stimmt. Aber nachdem ich schon mit einem Zitat angefangen habe.
Eben. Du bist selber schuld jetzt.
Das stimmt. Ich habe wieder hineingeritten oder hineingesungen. Das Zitat war natürlich von der bislang letzten Salzburger Band, die beim Song Contest angetreten ist, The Make Makes, die 2015 mit dem Song I Am Yours in Wien nach dem Sieg von Conchita, also im Folgejahr nach dem Sieg von Conchita angetreten sind und deswegen natürlich bei uns jetzt in dieser Folge auch irgendwie am Anfang stehen müssen.
Die waren ja nicht nur die bisher letzte Salzburger Band, es war die einzige.
Das stimmt, ne? Das stimmt.
Kann man sagen, man kann
und es ist natürlich eine oberösterreichisch-salzburgerische Band, um auch da ganz korrekt zu sein. Mondsee, glaube ich, sind sie. Mondsee und Talgau, glaube ich, sind sie.
Das stimmt, das war auch damals ein schönes Streitthema. Ich war unlängst aber in einer Veranstaltung im Rockhaus zu Gast, wo wir auch darüber gesprochen haben. Und da hat Rockhaus-Chef Wolfgang Deschow natürlich nicht ganz zu Unrecht gesagt, es gilt der Ort des Großwerdens und das war die Salzburger Musikszene.
Absolut.
Natürlich.
Die also eine Rockhaus-Band, keine Salzburger Band, sondern eine Rockhaus-Band, die beim Song Contest spielt.
Richtig.
Ja. Ja, die haben nicht in Linz geprobt und aufgenommen, sondern ausschließlich in Salzburg eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe.
Und ich war damals auch vor Ort, das war der einzige Song Contest, wo ich live dabei war, weil er in Wien stattfand und wir da gemeinsam mit der Kollegin Maria Mackinger waren wir da im Pressezentrum und auch in der Halle und haben natürlich die auch legendäre Letztplatzierung dann live mitverfolgt, wobei mir bis heute eigentlich auch noch eindrücklich in Erinnerung ist, dass es die Make-Makes damals mit viel Selbstironie genommen haben. Der Sieger war ja Mans Selmerlöf, der schwedische Teilnehmer, der hat mit dem Song Heroes gesiegt. We are the heroes of our time. Und die Makemakes haben dann auf Facebook ein Video veröffentlicht, wo sie gesungen haben, We are the zeros of our time.
Ja, genau. Und die haben ja auf der Bühne schon das Klavier angezündet.
Das stimmt.
Also so gesehen.
Das war schon ein erster Hinweis.
Auf die.
Aber man muss schon sagen, es hat schon den allgemeinen, also dass das der letzte Platz wurde und vor allem mit null Punkten, das war schon, sag ich mal, ein bisschen eine bittere Pille für die ganze Nation. Für den einen weniger, für den anderen mehr. Aber ich habe schon das gemerkt, dass großes Unverständnis eigentlich da gewesen ist. Vor allem, weil natürlich war die Fallhöhe enorm. Sieg im Vorjahr und Ausrichtung und dann diese ständigen Komplimente, die von allen Seiten kommen. Vienna, you made the best show ever und so weiter. Ja, gibt's halt denen einen Punkt irgendwer vielleicht.
Da sieht man, dass der Song Contest nicht nur ein Gesangswettbewerb ist oder ein Musikwettbewerb, sondern auch ein diplomatisches Parkett auf eine Art und Weise.
Ich finde, es war jedenfalls absolut ungerechtfertigt, dass die Makemakes null Punkte bekommen haben.
Das Problem ist ein bisschen, jetzt, wenn der Robert sagt, das war ungerechtfertigt, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, was da sonst noch an Liedern dabei war, wie es ja jedes Jahr so ist beim Song Contest.
Das ist scheißegal. Es war auf alle Fälle nicht gerecht. Es war eine gemütliche eine Ballade, eine Klavierballade und ich bin mir sicher, dass zwei Lieder schlechter gewesen sind.
Wir können jetzt nicht schummeln, weil wir alle die Handys auf Flugmodus geschaltet haben, aber waren wir nicht ex-eco mit Deutschland letzter
Sommer? Ja, ich glaube schon. Ja, wir duellieren uns ja, damit ich jetzt mal ein kurzes
Enzyklopädisches.
Genau, danke. Wissen einbringen kann, das sehr überschaubar ist, weil ich kann eigentlich nur über Anekdoten erzählen. Aber was ich mir noch angelesen habe, war, es gibt zwei super Zitate über den Song Contest in Wirklichkeit. Das eine betrifft das Jahr, bevor die Makemakes letzter waren, als Andy Knoll sagt, jetzt gewinnen uns die den Schaß. Mhm. Ja, das war schön. Und das andere Zitat stammt aus Wikipedia. Der letzte Satz des Wikipedia-Eintrages Österreich beim Song Contest ist, Österreich gehört zu den eher weniger erfolgreichen Ländern des Song Contests. Wir waren zwar wahnsinnig oft dabei. Ich glaube, viermal hat Österreich nicht teilgenommen. Aber wir halten, glaube ich, mit Norwegen, der Schweiz den letzten Platz an letzten Plätzen. Und auch bei der Punkteausbeute, da duellieren wir uns, glaube ich, aber der Clemens hat es, glaube ich, vielleicht sogar notiert oder was, genau, mit Deutschland am letzten. Also, dass wir da irgendwo hinten landen, es ist ein bisschen wie früher beim Fußball. Ne?
Also ganz dabei sein ist alles.
Ja.
Zu dem Zitat muss man natürlich dazu sagen, da gibt es ja ein populäres Missverständnis, das hat nicht Andy Knoll erfunden, sondern er hat damals schon Nadine Beiler zitiert, die ja bei dem Vorausscheid, ich glaube das war 2011 oder 2012, nachdem sie die österreichische Vorentscheidung gewonnen hat, gesagt hat, jetzt fahrt sie hin und gewinnt uns den Schaß. Zwei Jahre später hat es dann Conchita gemacht und deswegen gab es dieses mittlerweile berühmte Zitat, ob man das auch heuer wieder anwenden kann.
Wer singt denn heuer für Österreich eigentlich?
Da müssen wir unseren Musikwissenschaftler Florian O. fragen.
Ja, ich bin da eher sehr, wie soll man sagen, persönlich betroffen von dieser Nummer, die für Österreich ins Rennen geht, weil ich habe mir schon auch in diesem Podcast und auch in manchen Artikeln von mir schon als Vertreter der Raver-Generation geoutet und habe sehr viele Wochenenden in Großstädten auch in den späten 90ern und frühen Nullerjahren verbracht, in dunklen Techno-Tempeln und sonstigen Kellern und fühle mich ehrlich gesagt da nicht wiedergespiegelt, nicht gespiegelt und auch nicht angesprochen von diesem We Will Rave, weil also der Rave ist ja, wie es auch ein schönes Bonmot gibt, Techno ist ohne Singen. Und das We Will Rave, diese Nummer von Kaleen, oder? Wie man, ja. Spricht man sie so aus?
Kaleen? Ach so, We Will Rave ist die herrliche Nummer im Song Contest, okay.
Ja, ja,
okay.
Genau, so okay. Ist es. Und das ist ja alles andere als eine Rave-Nummer oder eine Ode an den Rave, sondern das ist eine ganz billige Hommage an den Eurodance der 90er Jahre und zwar auch akkordisch gesehen, wenn man das ein bisschen mit Schenker-Analyse und ein bisschen musikwissenschaftlich betrachtet, ist es diese Akkordfolge, die in den 90er Jahren bei fast jeder zweiten Eurodance-Nummer auf Bravo Hits 1 bis irgendwas vorgekommen ist, von Mr. Wayne, Rhythm is a Dancer und wie sie nicht alle heißen.
Rhythm is a Dancer ist ein super
Beispiel. Aber die haben alle sozusagen eine gleiche Akkordfolge gehabt. Ich weiß nicht warum. Und We Will Rave hat auch diese Akkordfolge und hat auch so ein paar Elemente noch aus dieser Eurodance-Zeit. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Rave, der ja heutzutage, wie wir ja wissen, auch Weltkulturerbe ist, der Techno aus Berlin ist ja vor einigen Wochen zum Weltkulturerbe erklärt worden, ob das sozusagen dem auch gerecht wird, dieser Generation. Das ist wie wenn, keine Ahnung, eine Boyband eine Rock'n'Roll-Hommage schreiben würde oder singen würde. Das ist halt irgendwie ein bisschen am Thema vorbei. Aber ich glaube, dass das doch auch trotzdem sein Publikum finden wird, logischerweise, weil es doch ein sehr eingängiger Song ist und das, was man so auf Social Media dazu so liest, gibt es dann durchaus Männer oder männliche Musikfreunde, die sich von dieser Frau Kellin auch angesprochen fühlen, vielleicht nicht nur musikalisch.
Apropos Boyband, in den Kommentaren, die man auf YouTube lesen kann, ist ja sehr oft die Frage auf, wie viele Sixpacks kann man in einem 2 Minuten 50 Video unterbringen? Und Kalin ist ja eigentlich als Tänzerin oft beim Song Contest aufgetreten. Das heißt, es hat natürlich auch eine sehr starke visuelle und eine sehr starke Showkomponente, der Song. Wie überhaupt alle Beiträge beim Song Contest ja immer sozusagen auf zwei Ebenen funktionieren müssen. Auf dieser bunten Europa-Pop-Schlagerbühne und auch irgendwie halt als Song.
Irgendwie als Song ist ehrlich, finde ich. Demens, wie man schon bemerkt, ich bin dem Song Contest eher, also damals glaube ich weiß gar nicht, ob wir gelost haben, wer nach Wien fahren muss. Also ich wollte, glaube ich, nicht nach Wien, weil der Song Contest war, weil ich halt diese Gaudi ja ganz schwer aus, muss man sagen. Und eben, glaube ich, auch deshalb, weil es in den letzten Jahren immer mehr diese Überforderung des Optischen war. Früher war das ja Waterloo und Robinson, zwei Männchen auf der Bühne, das ist ja noch gegangen. Mittlerweile hat das so ist das als so in so ein riesen Show-Ding hinein, das auch so weit weg ist von diesem Folkloristischen von früher, was mir noch gut gefallen hat. Aber wie der Flo das musikmäßig analysiert, finde ich schon super, weil es damit natürlich auch beweist, dass der Song Contest niemals nie irgendwie vorn wo dabei ist. Ne? Mhm. Du hast da, glaube ich, sogar das Wort Erinnerung oder Reminiszenz genannt. Das finde ich aber dann auch wieder sehr angenehm, weil man muss sich nicht mit Avantgarde beschäftigen.
Während wir gelost haben, lost Robert Innerhofer immer auf die Songs.
Genau. Losen.
Ja. Ich wollte nur zu dem noch sagen, was der Bernhard gerade gesagt hat. Also wenn man sich das wirklich antut und den Song Contest sich anschaut, möglichst viel davon, dann stößt man irgendwann an den Punkt einer massiven Reizüberflutung. Und das ist so schwer auszuhalten. Die Optik, das Bunte, das Grelle, der Sound und dann das so oft wiederholt. Also es ist wirklich, also ich stoße da jedes Mal an meine Grenzen und halte es nur in gewissen Dosen aus. Ich kann mir zum Beispiel ein Halbfinale anschauen, das zweite muss ich dann auslassen. Und wenn ich an einem Samstagabend, wo der Song Contest dann stattfindet, zu Hause bin und nichts Besseres zu tun habe, dann kann ich mir das anschauen. Aber nach eineinhalb Stunden muss ich ausschalten. Vielleicht schalte ich dann später nochmal ein, weil es mich dann doch noch interessiert, wie das Voting und so weiter ausgeht.
Wer schaut was anderes als das Voting eigentlich?
Naja, das Voting ist auch, was vielleicht früher mal ist, mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, finde ich. Weil es oft sehr schnell klar ist, wie die Tendenz dann ausschaut, dadurch, dass die Punkte alle so geballt daherkommen. Nur kurz ein Wort zu dem, was der Flo gesagt hat, zum heurigen Beitrag. Auch das ist für mich eher schwer zum Aushalten, wenn man sich das anhört und anschaut. Allerdings, wer weiß, genau das könnte, wie ihr das auch vorher schon gesagt habt, den Song Contest näher vielleicht erst recht wieder treffen und vielleicht schneidet dann der österreichische Beitrag ja gar nicht so schlecht ab. Ich brauche immer so als Gegenpol dann irgendwie, wenn ich mir das angeschaut habe, damit ich das Ganze aus meinem System auch wieder ein bisschen rauskriege, muss man dann Nirvana oder so irgendwas anhören, ziemlich laut, ein paar Songs und dann geht das auch wieder.
Gibt es denn einen Beitrag in der österreichischen Geschichte des Song Contests, der dein Favorit ist oder vielleicht ein Guilty Pleasure? Uns kannst du es ja jetzt sagen.
Also natürlich Thomas Forstner, Nur ein Lied, das hat mich als Kind berührt und der hat auch gut abgeschnitten damals. Aber sonst sind es natürlich, ja was denn sonst, die unsere Siegernummern, wenn schon, denn schon.
Ja,
der Udo, Udo mit Merci, Cherie, ich kann mich noch so einigermaßen daran erinnern, ein bisschen verschwommen, ziemlich schwarz und weiß, wenn ich dran denke. Aber natürlich vor allem dann Conchita 2014, schön, genau 10 Jahre her, haben wir ein Jubiläum. Also das war für mich, also einen österreichischen Sieg beim Song Contest, den erlebst in einem Leben meistens nur einmal.
Ja, Ire das, müsste man sein, ne? Zum Beispiel.
Aber dann als Österreicher ist es, reicht es mir einmal, so wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, erlebst du auch noch einmal im Leben. 2081 ist die nächste Sonnenfinsternis in Mitteleuropa, vielleicht gewinnt
so beim 100er, wenn ich
darum Österreich auch wieder den Song Contest.
Ist natürlich jetzt schade, dass Bonnie Tyler nie beim Song Contest gesungen hat, vor allem jetzt nebenbei von Menschen, die vielleicht dort singen hätten können, weil
hat der Robi von der Sonne, glaube ich, gesungen hat.
Ja, bin nicht sicher.
Ich glaube, sie hat einmal gesungen.
Ja, aber nicht mit Total Eclipse of the Heart.
Nicht mit Total Eclipse of the Heart.
Oder Hero, da hätte es gewonnen, natürlich. Apropos gewinnen und Hero, ich möchte noch ganz kurz bitte den Conchita-Moment fertig machen, dann haben wir das vielleicht abgehakt. Ich weiß nicht, wie ihr das damals verfolgt habt. Ich habe es dann doch verfolgt, weil bei mir ist es immer so ein bisschen, ich kipp dann rein. Ich lasse mich dann schon ködern vom Song Contest. Und es war dann, bin an dem Abend vom Finale, zwar 14, ein bisschen später nach Hause gekommen, habe erst später zugeschaltet und man hat ja schon im Vorfeld, hat es geheißen, die Quoten, ja, Top 3 ist vielleicht möglich. Und dann im Abend ist dann diese Dynamik losgegangen und irgendwann war klar, okay, das wird wahrscheinlich sogar der Sieg. Sie hat jetzt sie dann duelliert mit dem guten holländischen Beitrag für die Common Minutes, dass sie wirklich, dass sie auch gezeigt hat, dass es auch wirklich schöne Nummern geben kann beim Song Contest, die auch mal ganz einen Unterschied machen und auch erfolgreich sein können. Jedenfalls, die Conchita hat sich durchgesetzt und für mich war das doch ein... Ja, ich habe dann schon mitgefiebert und es war für mich ein goldener Moment österreichischer TV-Geschichte, vielleicht vergleichbar mit Sportevents wie zum Beispiel in Hermann Mayer sein Abflug und Wiederaufstieg in Nagano 1998. Da passt da Rise Like a Phoenix ganz gut dazu. Es wäre eigentlich der verspätete Soundtrack für den Hermann Mayer gewesen.
Stößt du fest, Clemens, dass die zwei schon wieder so jung sind, wenn sie von uns reden? Weil mir wird bei Sport-Event Franz Klammer natürlich einfallen. Ne? Und der Robi sagt dann...
Bernhard, ich habe auch den Franz Klammer noch im Fernsehen mir angeschaut. 1985 war ich 6 Jahre alt, Streifsinn.
Aber lasst uns kurz, weil der Podcast ja, sagen wir mal, eine Produktion der Salzburg Nachrichten ist. Ich erinnere mich an die Conchita, deswegen, dass ich erst einmal finde, bis zum heutigen Tag, es ist der falsche Sieger gewesen in diesem Jahr, Österreich hin oder her, die Common Linnets waren das für mich viel schönere Lied. Conchita hat aus 1000 anderen Gründen gewonnen, das ja nicht nur, und das ist ja beim Song Contest ein wesentlicher Bestandteil, da geht es ja auch um eine Art von gesellschaftspolitischen Statement sehr oft und das war dort zumindest natürlich grandios, finde ich, dass dieses gesellschaftliche Statement für LGBTQ, für offene Gesellschaft natürlich auch in der Entscheidung für die Conchita mitgeschwungen hat. Aber was die Zeitung betrifft, ist, ich glaube, es war das erste Mal, dass der Song Contest einen Leitartikel in den Salzburger Nachrichten, hervorruft. Ich glaube, mittlerweile haben wir schon 2 oder 3 sogar geschrieben darüber, die sie dann halt immer mit diesem gesellschaftspolitischen Aspekt und diesem angeblich unpolitischen und so viele Gänsefüßchen mit meinem Mittelfinger und meinem Zeigefinger kann ich gar nicht machen in die Luft, wenn ich das höre, das sei alles so unpolitisch. Song Contest ist einer der politischsten Events überhaupt, das gibt, ja. Aber Conchita war schon okay. Also mir hat das bis zum heutigen Tag, das ist nicht meine Musik, sage ich mal dazu.
War wie James Bond nochmal ein bisschen.
Ja, eigentlich. Aber diese Figur, diese Kunstfigur ist super und jetzt muss ich dieses Bonbon sofort anbringen. Es war auch nicht die erste Wurst, die für Österreich beim Song Contest sang, sondern es gab im Jahre 1999 bereits die Bobby Singer aus Wels in Oberösterreich, die aber nur deshalb als Wurst für mich einging in die Song Contest Geschichte, weil damals Stermann und Grissemann kommentiert haben und die haben angekündigt, und jetzt kommt der österreichische Beitrag, die singende Wurst aus Oberösterreich, weil die Bobby Singer, glaube ich, sehr enges Gewand angehabt hat.
Ja, also sehr charmant. So,
total charmant, wie wir ja wissen, dass der Song Contest oft davon lebte, sich die ironischen und sarkastischen Nebenkommentare anzuhören und nicht die ernsthaften, die sonst laufen. Aber sonst habe ich das gar nicht so in Erinnerung und ich habe witzigerweise auch nicht diese Österreicher so als die Highlights für mich. Es gibt ein paar Songs, die ich, aber kommen wir vielleicht später dazu, die ich wirklich sehr lässig gefunden habe. Aber das ist meistens biografisch, anekdotisch, autobiografisch, dass die irgendwie bedeutend sein. Aber ich weiß nicht, wie war das bei dir, Flo? Wo hast du Conchita mitgekriegt? Hat die das erreicht?
Conchita hat mich deswegen erreicht, weil das dann doch im Vorfeld ganz interessanterweise schon eine Diskussion und Debatten auch hervorgerufen hat. Also wenn man dann mal aus seiner Kulturbubble rausgegangen ist und mit so im Bekannten- und Verwandtenkreis mit Leuten gesprochen hat, dann hat man wirklich gemerkt, dass das auch einen interessanten Widerstand hervorruft. Und ich habe das schon noch so ein bisschen im Nachhinein auch in Erinnerung, so auch im Vorfeld damals dann dieses polarisierenden Präsidentschaftswahlkampfs Van der Bellen gegen Hofer, das war jetzt, glaube ich, nicht im gleichen Jahr, aber es war schon so eine tendenziöse Stimmung oder tendenzielle Stimmung, dass du einfach gesehen hast, da gibt es einfach völlig unterschiedliche Lebens- und Gesellschaftsentwürfe in Österreich und auch Meinungen dazu. Und die Conchita hat wirklich viele Leute, die, glaube ich, sie sonst nie mit Musik beschäftigt haben, in meinem gröberen, sozusagen weiteren Umfeld wirklich auch provoziert. Das war sozusagen irgendwie, dass die für Österreich antritt. Das ist, ich weiß nicht, ob man das vergleichen könnte mit einem, das wäre natürlich ein anderes großes Thema, mit einem Fußballer, der sich als homosexuell outet. Ungefähr sowas. Also da hat man dann schon auch gemerkt, dass der Eurovision Song Contest auch einfach eine gesellschaftliche Bedeutung hat über das hinaus, was wir in unseren Blasen sonst so empfinden, wenn man über Kulturereignisse spricht und auch, dass das einfach ein bisschen mehr ist, wie einfach nur am Samstagabend ein Wettsingen eben, ein europaweites, sondern dass dann schon interessanterweise da auch schon auch Meinungen aufeinanderprallen, die dann, wo man sich dann wirklich auch dadurch habe ich mich, glaube ich, auch noch mehr gefreut. Also ich finde den Song übrigens nicht schlecht. Ich finde das ist wirklich ein anständiger Song, gut geschrieben.
Rise Like a Phoenix,
ein gutes Songwriting. Kann man durchaus mit Skyfall von Adele zum Beispiel.
Ich warte immer noch auf diesen James Bond, der dann kommt,
Rise Like a Phoenix. Ja, genau. Und Skyfall von Adele oder auch zum Beispiel von der Billie Eilish Song des letzten James Bonds, des jüngsten. Die sind ähnlich aufgebaut und also rein vom Songwriting her finde ich den Song absolut okay. Ja.
Und wenn wir bei den österreichischen Beiträgen sind, würde ich vielleicht auch noch ganz kurz den letztjährigen, weil das ja gerade da eigentlich noch halbwegs aktuell ist, erwähnen, wo ich am Anfang beim ersten Mal hören, den Who the Hell is Edgar von Thea und Selina auch nicht wirklich ganz warm geworden bin sofort, aber das hat sich durchaus entwickelt und sehr schön beim letztjährigen Beitrag war einfach das, dass die also diese Ironie drin gehabt haben in ihrer Performance und im Song selber und das fehlt dann oft einfach bei den anderen Performances und deshalb hat sich der letztjährige auch so abgesetzt. Finde ich. Und letztes Jahr bin ich auch so reingekippt und habe denen dann auch die Daumen gehalten. Und ja.
Und übrigens auch ein schönes Zitat aus dem Social Media zu diesem Who the Hell is Edgar, den ich auch sehr schön gefunden habe, weil er eben auch so mit Kraftwerk, audiovisuellen Kraftwerk-Zitaten gearbeitet hat und dann eigentlich sehr sehr schräger Beitrag war, was ja auch immer ganz schön ist. Und dann hat es irgendwo zu dem Song in den Weiten des Internets den Titel gegeben, wenn es ein schwedischer Starter gewesen war, war es Nummer 1 geworden und wenn es ein deutscher Starter geworden war, war es letzter geworden.
Und zu Österreich ist 16.
geworden,
glaube ich.
15. Und das ist dann schon auch oft irgendwie, es kommt ja dann drauf an, wenn zum Beispiel der gleiche Song, ich will da jetzt natürlich keine Klischees bedienen, aber wenn der gleiche Song aus Mazedonien und Albanien gekommen wäre, hätte man vielleicht das Ironische so nicht in dieser Form wahrgenommen.
Aber das ist das Schöne, was du ja sagst, weil du vorher gesagt hast, das hat die sozusagen diese Conchita einen Raum aufgemacht, in dem ganz was anderes passiert ist. Also, ich wiederhole jetzt nochmal, mir ist die Musik, die dort läuft, komplett wurscht. Weil sie ist komplett austauschbar und wie der Flo das sagt, also dieser Wettbewerb als Gesangswettbewerb ist einfach nur lustig, weil man, wie soll man denn über Musik grundsätzlich richten? Viel interessanter geworden ist in den letzten Jahren diese Dimension, wie öffnet mancher Song, wie öffnet manche Dinge dort sozusagen Ort von gesellschaftlichen Räumen. Das gefällt mir schon wahnsinnig gut, was glaube ich daran liegt, dass du halt auch nicht mehr Song Contest hast oder nicht mehr Grand Prix de la Chanson, sondern ESC, cool abgekürzt ESC und tatsächlich von einer lange Zeit marginalisierten, wie man das heutzutage sagt, Gesellschaftsgruppe, nämlich lesbisch, schwul, was auch immer, einfach gut gekapert werden konnte als ihr Event. Und das finde ich ganz super, weil damit gibt es eine Sichtbarkeit für was, mit dem sie, jetzt ist das alles ziemlich okay, und also nicht ziemlich okay, wird halt okay wahrgenommen von Menschen, die dem vielleicht auch noch distanziert gegenüberstehen. Aber vor vielen Jahren war das ja nicht so. Und da war das eine Gesellschaft, diese Gesellschaft diesen sexuellen Ausrichtungen ja bei weitem skeptischer gegenüber. Und da hat der Song Contest wahrscheinlich wirklich einen großen Anteil daran, dass das nicht mehr so ist. Also das ist, und das ist jenseits von jeder Musik, ja, weil das hätte ja mit Disco schon passieren können in den 70ern. Und ich finde halt, die Musik wird immer austauschbarer ein bisschen in den letzten Jahren. Das, weil sie sich halt dann so Trends orientiert und früher diese, und jetzt nur mehr um früher zu sagen, wenn wir so alt sind, und früher hast du so viel stärkere Abgrenzungen gehabt, was auch einen Charme gehabt hat natürlich.
Und vieles wiederholt sich natürlich auch, Stichwort Eurodance oder Techno oder solche Dinge. Wenn man sich die Wettquoten heuer anschaut, die ja beim Song Contest im Gegensatz zum Nobelpreis meistens sehr treffsicher sind, wie man auch damals bei Conchita sah, heuer, zumindest jetzt noch im Abstand von ein paar Wochen, liegt Kroatien auf Platz 2 mit dem Refrain, wer kann ihn auswendig mitsingen? Rin Tim Dagidim, der sie natürlich wahrscheinlich eine Anspielung auf Österreich ist, wo es heißt We Rum Dum Dum. Ja. Also nicht nur hier finden wir Ähnlichkeiten, auch wenn man sich das Video anschaut, das spielt ja so ein bisschen mit Folklore und auch so auf einem Bauernhof in einem Stall. Das ist so eine Mischung aus den Trackshitters und den polnischen Butterstampferinnen, wer sich noch erinnert.
Und der Oma mit dem Schlagzeug aus dem wunderbaren Moldawien, bitte.
Das spielt so ein bisschen eben mit so ein bisschen Folklore-Elementen, aber dann auch wieder Techno, auch mit den Reibungen, die sich da dazwischen ergeben. Und wird sehr hoch gerankt im Moment. Spannend wird, wie sich's noch verändert.
Von wem kriegt denn Kroatien traditionellerweise Stimmen? Haben die Länder rundherum, die denen traditionellerweise Stimmen geben, oder?
Ja, Slowenien und
Slowenien stimmt.
Italien, glaube ich.
Und Serbien auch. Und das ist ja so, ist es nicht so, dass man dann über das so spricht, so lockerlässig, dieser Aspekt der nationalen Punktevergabe, die ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht so vorhersehbar ist und so völlig egal ist, was dort stattgefunden hat. Erinnert sich nur an diese Skandinavier, die sie geht. Darum ist ja Schweden, glaube ich, so oft Sieger geworden. Die Skandinavier haben sich doch gegenseitig über Jahrzehnte, glaube ich, immer zumindest so 9, 10, 12 Punkte. Dänemark für Schweden, großartig.
Das Voting, sowieso muss man kurz ansprechen, von früher, wo es noch nicht so abgekürzt vonstatten gegangen ist wie jetzt, weil die Teilnehmerländer ja immer mehr geworden sind da, wo wirklich noch von 1 bis 12 jeder Punkt durchgesagt wurde. Und dann auch relativ, also es war so langwierig und jeder Punkt wurde zelebriert. Und in Wahrheit hat man schon gemerkt, okay, jetzt beim 20. Land und...
ist Österreich letzter.
Es geht sich also die aus, Punktevergabe war so dermaßen langweilig, früher unglaublich.
Wobei denn... Wird das damals nur kosten? Ernst Hofbauer aus Vienna? Oder wer war da?
Wir schalten zur nationalen Jury. Wobei, wahrscheinlich stimmt es gar nicht so, dass es so langweilig war. Vielleicht kommt es uns nur so in der Nachhinein, weil alle diese Dinge so rasend schnell werden. Und weil du natürlich mittlerweile mit so einer irren Menge von Ländern zu tun hast, da, was ja schön ist, was ja ganz wunderbar ist. Frage mich immer noch, ob Australien beim Eurovision Song Contest dabei sein muss.
Ist ja irgendwann mal abgebrochen von Europa.
Kann man so sehen.
England.
Aber natürlich ist diese schiere Menge und dass man da versucht, seine Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, dass die gar nicht mehr im Hauptbewerb dabei sind, trotzdem immer nur mitstimmen dürfen, macht das natürlich so schwierig, weil dieses Voting hat halt früher, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde dauert.
Nein, viel länger. Und es war... Tatsächlich.
Immer noch findest du das jetzt besser?
Ja, jetzt ist es kurzweiliger, beziehungsweise was heißt kurzweilig, jetzt geht es halt einfach flotter. Früher hat sich das einfach irgendwie gezogen, ich weiß nicht, wie lange das dauert hat, 1,5 Stunden mindestens, 2 Stunden und jetzt dauert es eine Dreiviertelstunde, sowas.
Aber ich glaube, das
die Punkte kommen Musik. Gleich wlusch und nur mehr das Einzige, was sie noch sagen können, ist die 12 Punkte
es ganz folgt zum Schluss. Es folgt wieder Musik den technischen Machbarkeiten. So einfach ist das. Ich muss das alte Voting verteidigen.
Ja, und Europa ist halt auch immer größer. Europa, man kann es ja auch mal von der positiven Seite sehen. Der exklusive Club wird größer. Auch wenn wir da jetzt vielleicht so ein bisschen uneingeschränkter Begeisterung drauf blicken, aber woanders ist es vielleicht doch noch mehr wert da, vielleicht, oder Identifikation damit, keine Ahnung, und vielleicht geht es den meisten einfach nur um die Party oder.
Aber ich glaube, das ist einfach eine der größten, also mal so ein bisschen so, wie soll man sagen, kulturphilosophisch oder so. Das ist einfach eine der größten Ablenkungsgaudis, die uns geboten werden. In einer Welt, in der Unterhaltung und Ablenkung ziemlich einen breiten Raum einnimmt, in dem, was man so macht, weil wir wollen ja, du kannst ja jetzt nicht ganz ernsthaft irgendwie über die Qualität dieser Lieder, das ganze, der Flo hat das super schön gemacht beim österreichischen Beitrag jetzt, nur da ist so viel, mit Verlaub, wahnsinniger Scheiß dabei, dass man sich das ersparen kann. Aber die Ablenkungsgaudi ist super, die läuft der Wochen, die Menschen sind glücklich. Ich halte das für durchaus auch nicht ganz ungefährlich, weil wir grundsätzlich in so einer Ablenkungsgaudi drinstecken, aber andererseits löst es halt für manche Menschen das aus, dass sie sich vielleicht von den Bildern des Alltags eine Zeit verabschieden können und stellen gar nicht fest, dass sie sich manchmal, wenn sie genauer hinschauen würden mit dem Song Contest, nur viel mehr in die politischen Wirrnisse der Welt hineinstellen, wenn man sich so manchen politischen Wahnsinn anschaut, der dort abläuft. Aber es ist einfach aus ein paar Stunden völlig harmlose Ablenkungsgaudi, die auch nur mit ein bisschen am Wettbewerb verbunden ist. Also.
Wenn man es aushält, das ist ja
die ja, beziehungsweise ich würde dazu sagen, bei so einem Event, wo 37 Nationen dabei sind, ist natürlich alles eine Frage der Perspektive. Hm. Aus Perspektive von manchen Ländern ist es vielleicht schlicht auch eine Frage, sich sichtbar zu machen, sozusagen.
Ja. Nicht?
Oder einfach auf der Landkarte mal aufzutauchen. Das ist wie wenn eine kleine Stadt plötzlich Europas Kulturhauptstadt ist. Das bedeutet, dass ich ganz kurz in allen Medien einmal auftauche und sichtbar wäre, sozusagen. Also für die ist das vielleicht dann gar nicht die Ablenkung, sondern auch eine andere.
Es kann ein positiver Impuls sein für ein Land, auch wenn es nur für ein paar Tage ist, um vielleicht gewisse Mühsal und so weiter, die uns sonst tagtäglich und gesellschaftspolitisch beschäftigt, hinter sich zu lassen.
Es ist oft gar nicht nur für ein paar Tage, weil ich habe mir das auch schon in der frühen Zeit nach den Balkankriegen, als die mit da haben dürfen, haben diese Neo-Balkanländer unter Anführungszeichen, also Serbien, Mazedonien, Albanien, die haben unglaubliche Ausscheidungen gemacht vorher. Für die war das sozusagen tatsächlich, das ist ja immer so schon ein nationales Anliegen. Auch. Und da stimmt das, was der Clemens sagt. Da will man sichtbar werden, was jetzt natürlich so Frankreich, Spanien, Österreich nicht unbedingt notwendig hat, sich über so einen Wettbewerb sichtbar zu machen, während der gesamte ehemalige Ostblock, unter Anführungszeichen, oder diese osteuropäischen Länder, das hat man auch bemerkt in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, viel mehr in dieses Ereignis investiert haben.
Und auch die ehemaligen russischen unter Sowjetherrschaft gestandenen Länder.
Auch immer faszinierend, wenn es dann in den Kommentaren oder im Live-Kommentar heißt, in ihrer Heimat seit 20 Jahren ein großer Star, nur weil wir halt sozusagen in einem vielfältig zergliederten Europa oder Leben, haben wir davon vielleicht noch nie was mitbekommen.
Naja, weil jedes Land hat seinen Wolfgang Ambros oder seine Marianne Ment.
Kommen wir zurück auf die österreichischen Beiträge. Welche Österreicher fallen uns eigentlich ein, die sozusagen bei uns schon Stars waren? Weil du das jetzt sagst, also ich kann das sagen von dieser Stopsis-Dub, weil wir vorher schon erwähnt haben, mit der Oma schlägt die Trommel, die sind wirklich in Rumänien, Moldawien jahrelang Superstars gewesen, bevor es dann im Song Contest auftaucht.
Ich meine, der Wilfried war bei uns zumindest.
Ich wollte Flo jetzt das fast irgendwie, weil wir so viel ein bisschen im Vorfeld geredet haben mit Wilfried.
Ah, ja.
So,
genau,
ne? Wie du jetzt gesagt hast,
ja. Der Wilfried war vorher auch schon ein Begriff.
Genau.
Und der Alf Poyer war zumindest auch, was auf der Kabarettbühne oder Klamaukbühne auch bekannt.
Ich meine, Udo Jürgens absolut, muss man natürlich sagen, weil Udo Jürgens hat ja schon, glaube ich, dann zum zweiten oder dritten Mal teilgenommen. Der war natürlich ja schon ganz gut im Geschäft und dann halt Superstar. Sonst fällt mir gar nicht so viel ein.
Timna Brauer war zumindest in Österreich auch als Künstlerin
Schmetterlinge
bekannt,
vielleicht nicht. Sogar.
Schmetterlinge.
Die Lisi Engstler hat doch auch mal mitgemacht,
Lisi
oder?
Engstler, aber die war sehr unbekannt.
Aber ist Lisi Engstler nicht durch den Song Contest
glaube ich schon,
oder?
Ja.
Was, wer nicht berühmt blieb, und jetzt müssen wir es, weil sonst vergessen wir das nämlich, ich sage euch was, Anita. Ich werfe den Namen Anita ins Rennen, um wieder auf Salzburg.
Ich traf sie irgendwo allein in Mexiko.
Anita und war einfach weg. Ich meine, wir reden von den Salzburger Beiträgen auch hier auf dem Song Contest. Walter Müller, Schriftsteller Walter Müller, in den letzten Jahren als Trauerredner begann, schrieb einen Text für den Song Contest, ne, für die Anita. Mir fällt das, war nicht mehr, ich glaube 86, und das sei Clemens, hast du auf der Liste irgendwo drauf.
1984,
einfach weg. Leider, 19. von 19. Österreichische
der Schicksal. Titel wurde leider Programm.
Programm, sozusagen. Ja genau, aber das war so eigentlich, also das war der zweite ganz deutlich sichtbare Beitrag Salzburgs, mhm, was den Song Contest betroffen
und
hat.
Und du hast denn dann noch einen Salzburg-Bezug. Ich will nur kurz erwähnen.
Clemens war es noch ein viel besseren.
Die bringt es jetzt dann gleich. Nur kurz erwähnen wollte ich noch den, weil wir über die Top-Platzierungen sprechen und auch, dass Österreich eher unterdurchschnittlich abschneidet. Den dritten Platz vom Cesar Sampson müssen wir kurz erwähnen, weil der ist ja erst vor 6 Jahren passiert.
Das stimmt und das war sehr würdig eigentlich.
Ja, schon. Das war so Gospel-Pop ein bisschen, mhm, und hat gut funktioniert, finde ich.
Und im Vorfeld eher unaufgeregt und dann aber total souverän auf Platz 3.
Souverän die Bronzemedaille erobert. Mhm.
Und weil wir eben reden, auch von Leuten, die schon vorher Stars waren in Österreich, der Cesar Sampson, das wissen ja die wenigsten, war also man kann ja gar nicht Underground dazu sagen, aber der Cesar Sampson war jahrelang, und zwar 20 Jahre vor diesem 2018er Hit, das ist ein Beitrag, war der in der Wiener Downbeat- und Elektronikszene um Gruder und Dorfmeister ein sehr, sehr begehrter Sänger. Ich habe den irgendwie 2001 oder 2002 habe ich in meiner Elektronikphase sehr, sehr viele Platten besessen, wo Cesar Sampson die mit seiner wunderbar schwarzen Stimme, wäre übrigens auch noch ein kleiner gesellschaftspolitisches Detail, dass sozusagen da auch mal sozusagen ein Sänger mit so einer richtigen schwarzen Stimme dann mal für Österreich angetreten ist ja gesellschaftspolitisch auch nicht ganz uninteressant, eben wie Conchita auch. Und der war wirklich da so um die Jahrtausendwende eine ganz begehrte Soul-Stimme in dieser Dub- und Elektronik-Szene in Wien, mhm, die ja von Gruner und Dorfmeister ja bis nach New York und eigentlich rund um die Welt getragen wurde.
Das ist schön, weil es auf das Wort mal zurückkommen kann, vom Clemens vorher. Es ist eine Frage der Perspektive, wenn man hinschaut. Als ich den Namen Cesar Sampson gehört habe, ist mir das so ähnlich gegangen wie du, wie bei dir, weil ich habe den halt, das ist nicht meine totale Home-Szene, wo ich mich so wahnsinnig, aber mir war der Name irgendwie bekannt, ja. Und das gilt wahrscheinlich für viele andere Länder auch. Die Superstars tauchen ja sowieso dort nicht auf, weil warum sollten sie auch, ja, die ganz Großen?
Wobei ich das eine ganz interessante Randnotiz finde, dass es dann doch immer wieder Stars gegeben hat, wie zum Beispiel Engelbert für England. Oder ich glaube schon, dass Bonnie Tyler mal im neuen Jahrtausend angetreten ist. Oder
da
vor ein paar Jahren.
Bitten wir um Hilfe wieder. Da kann ich mal bitte die Mails schreiben, Bonnie Tyler, da müssen wir jetzt selber nachschauen.
Oder vor ein paar Jahren die Hooverphonics, eigentlich so Alternative Bands sind für Belgien.
Der Clemens klaut mir jetzt fast meinen Lieblings-Song-Contest-Moment.
Entschuldigung.
Weil ich die Hooverphonics verehre seit dem ersten Album wirklich. Weil die haben von Grail Marcus im Rolling Stone Magazine in England eine euphorische Rezension gekriegt, die ich dann gelesen habe, Wahnsinn, Belgier. Wobei die Belgier ja sowieso immer ein bisschen unterschätzt beim Song Contest sind, das ist ein bisschen ungerecht. Da hat es auch dieses City Lights oder so gegeben, das war wirklich ein guter Song, das war ein belgischer Beitrag. Und als die Hooverphonics kamen, haben wir gedacht, das ist der letzte Song Contest, den ich mir anschaue. Hooverphonics sind dabei, alles gut. Und dann reagiert man auch wieder so komisch, wie wir vorher geredet haben. Dass dann plötzlich eine Band, die man dort niemals, wie man das so schön sagt, mit dem Wort verorten würde, dass dann plötzlich doch taugt, dass die auftreten. Das habe ich sehr lustig gefunden.
Es war nicht sogar Katrina and the Waves einmal?
Ja, die haben es gewonnen.
Und du Stefan musst Raab sagen, muss man vielleicht auch noch so sagen, wenn wir schon von Stars reden oder von großen Persönlichkeiten, Stefan Raab natürlich mit Watte hatte du da. Ja.
Die dann den Song Contest auch für ihre Zwecke kapern natürlich.
Ja. Aber und du wolltest vorher noch was sagen, Clemens, wie der Robi gesagt hat wegen der Österreicher. Was war da?
Lokalpatriotischer Perspektive, wenn wir schon von Perspektiven reden, muss man natürlich erwähnen, dass auch die Wurzeln von Song Contest-Sieger Udo Jürgens nach Salzburg führen, weil Udo Jürgens ja in den Mitte der 1950er Jahre als Jazzpianist noch unter dem Namen Udo Bolan in einer Bar in der Salzburger Bahnhofsgegend allabendlich gespielt hat.
Melodie. Melodie.
Kurzer Einschub noch, du hattest recht, die Bonnie Tyler hat tatsächlich für England teilgenommen und zwar im Jahr 2013.
Also mit welchem 13? Song?
2013 war das erst, mit dem Song Believe in Me.
Ja. Und wurde in sie believed, oder?
Wer glaubte an Bonnie Tyler? Wer kann deren wohl nicht heller glauben? Da müssen wir es dazu sagen, Robi schaut jetzt gerade nach, obwohl er uns immer verbietet, wir müssen die Handys ausschalten. Er tut er jetzt am Handy nachschauen, was natürlich für sie da draußen auch
eine Ausnahme muss ist, möglich sein.
Weil sie dann nicht selber nachschauen müssen.
Sonst hätten wir jetzt wieder nächstes Mal diese Info nachreichen müssen. Ich meine, die erledigt das gleich.
Nebenbei bemerken, dass England auch mit vielleicht Bonnie Tyler super, aber mit unzähligen Titeln auch schon angetreten ist. Das Mutterland des Pop, Bugs Fizz, wer sich erinnert.
Ja.
You're making your mind up. Schrecklich. Also ganz furchtbare Dinge.
Aber sind haben die nicht auch gewonnen? Nein.
Ich glaube, die Bugs Fizz haben in dem Jahr nicht gewonnen. Ich weiß aber nicht mehr, irgendwer anderer hat oder haben die gewonnen.
Es aber ist das ist egal. Ein Ohrwurm geworden, ja, zumindest. Ja.
Aber Bonnie Tyler wurde 19. Und damit reicht es jetzt auch.
Ja, 19 ist natürlich weit hinten eher, kann man sagen.
Wir
ja
werden die Statuten für unseren Podcast nachschärfen, was die Nutzung von Smartphones betrifft.
Nein, ich finde, wir können einmal pro Aufnahme draufschauen.
Genau, jeder hat einmal frei.
Aber wir haben jetzt noch 6 frei, weil bei den ersten Folgen haben wir das nicht gemacht.
Ich wollte ja nur elegant auf die Statuten des Song Contests und auf die politische Dimension des Song Contests überleiten, wofür es ja heuer eindrucksvolle Beispiele gibt.
Gibt es die, jetzt fällt mir schon, du meinst es mit Israel und alle
richtig.
Diese, es ist ganz schwierig natürlich jetzt nicht nur vom Heurigen Song Contest, weil ich habe mir mit dieser Frage wirklich immer für auseinandergesetzt, dass man sagen, die politische Einflussnahme, die politischen Boykottaufrufe, was auch immer, ist immer genauso interessant wie lächerlich, finde ich, beim Song Contest. Es gab, heuer habe ich es gar nicht mehr so genau in Erinnerung, aber es gibt sozusagen Kritik am Mittun Israels. Natürlich wegen der Krisensituation, ich formuliere es so vorsichtig wie möglich, Krisen- und Kriegssituation im Gazastreifen.
Und Israel musste seinen Beitrag ändern.
Genau, Israel musste noch seinen Beitrag ändern, weil es, warum eigentlich, habe ich selbst deshalb schon wieder vergessen.
Weil es eine zu deutliche Anspielung auf den Überfall der Hamas im Oktober enthalten hätte.
Das sind eigentlich diese nebenkleinen, unter Anführungszeichen wirklich Nebenschauplätze, die mich besonders interessieren. Also zum Beispiel auch die ewige Streiterei und in der Punktegabe zu erkennen, was Zypern betrifft. Als Zypern von der Türkei, das Nordzypern von der Türkei besetzt wurde, hat Griechenland gesagt, das geht nicht, wir dürfen du nicht mit, haben dann den Song Contest boykottiert. Dass der Song Contest in Spanien, hier bitte Österreich, vorbildlich, als Spanien den Song Contest gewann, Ende der 60er Jahre, zur Zeit des Franco-Regimes, eindeutig diktatorisches Regime, haben sich einige Länder geweigert, dort anzutreten. Erstaunlicherweise Österreich. Ja, also Lob. Und auch die Russland-Ukraine-Debatte spielt immer mit, was man dann in den Sieger, in den Siegen und in den Punktegaben versieht, weil es gibt halt manchmal sozusagen diese Solidarität. Und ich bin immer sehr unschlüssig, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Zum Beispiel, dass die Ukraine gewann mit, sagen wir mal, einem Song, der, da hätten auch andere gewinnen können, aus Solidarität, ja, was natürlich das Schöne und gleichzeitig komplett Absurde dieses Wettkampfes, also Singens-Wettkampfes zeigt.
Ich habe mir zum Beispiel gefragt, um nochmal auf die Wettquoten zurückzukommen, da steht derzeit auf Platz 1 die Schweiz. Hat das damit zu tun, dass die Schweiz ein neutrales Land ist und sozusagen ein unpolitisches Votum?
Oder vielleicht nötig hat, dass endlich mal wieder vorne dabei sind, weil die auch immer so schlecht
abschneiden. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein, finde ich, sehr guter Song und es ist auch ein Song mit einer ähnlichen gesellschaftspolitischen Botschaft wie damals 2014. Nemo ist eine non-binäre Persönlichkeit und singt über die auch die Qualen der Selbstfindung oder des Selbstseins in einer Welt der Widrigkeiten. Also da sind wir natürlich auch wieder bei einem gesellschaftspolitischen Thema.
Vielleicht liegt aber die Schweizer Wettquote ganz einfach daran, dass es jedes Jahr ja auch dieses, wir wissen gar nicht, ob wir gewinnen wollen, weil das kostet nächstes Jahr so viel Geld, eine Debatte gibt. In der Schweiz dürfte es nach wie vor kein Problem sein, den Song Contest auszurichten. Ne?
Das stimmt.
Ja, und die hat ja immerhin mit Céline Dion doch auch eine sehr prominente Siegerin hervorgebracht, ja, in Schweiz, oder?
Stimmt.
Wenn ich mich erinnere.
Ganz kurz würde ich nur auf die Moderatoren des Song Contests noch eingehen und, wenn ich darf, eine Lanze für einen Andy Knoll brechen. Weil ich finde, dass der das im großen Rahmen sozusagen sehr gut macht, weil er immer so ein bisschen ironische, er hat eine Portion Ironie dabei, aber das Ganze sehr wertschätzend natürlich macht, also mit einem liebevollen Blick aufs Objekt und trotzdem nimmt er das Ganze nicht so ernst. Es gibt natürlich dann auch noch die alternativere und weniger wohlwollende Variante, die man dann auf FM4 zu hören kriegt. Steinmann und Grisse machen, haben das ja einige Jahre gemacht. Und heuer machen das wieder Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Ja, aber überhaupt kein Vergleich mit Steinmann und Grisse. Also, und es hat auch alles seine Zeit, wie bei den Liedern im Song Contest bemerkt. Dirk Steinmann und Christoph Grissemann haben den Song Contest in einer Zeit parallel moderiert, als der Song Contest auf Identitätssuche war, so würde ich es immer sagen. Das war die Zeit von Stefan Raab, das war die Zeit, wo dieser Song Contest mit Ironie überhäuft werden konnte.
Und sie wollten ja sogar mal selber teilnehmen. Sie haben beim Österreich-Ausscheid mitgemacht.
Du fragst uns ja nachher noch, was unsere Lieblingslieder beim Song Contest waren.
Ja, genau, das frage ich jetzt dann gleich.
Dann warten wir da noch dann. Aber das muss man halt sagen. Ich meine, und ich bin jetzt, das muss ich wieder sagen, ich bin so alt, dass ich natürlich auch noch Christoph Grissemanns Vater, Ernst Grissemann, erlebt habe, der einfach deshalb, das war halt völlig anders, da war das völlig unaufgeregt, da ist nicht um dieses dauernde Blitzlichtgewitter gegangen, sondern der hat einfach der hat die Stimme zu allem gepasst. Und
der hat ja in den 90ern noch.
Bis in die 90er.
Ist auch unser Begriff,
ja, lieber Flo. Natürlich, ja, klar. Und das Angenehme, muss ich schon sagen, beim Andi Knoll ist tatsächlich, dass er in die ersten Jahre, kann ich mich erinnern, mittlerweile eine gewisse Ironie zu dem Ereignis, also Ironie mitschwingen lässt.
Und genau
das ist das auch nicht zu bewältigen.
Der Satz von dir eben, der passt, der beschreibt da gut einen Andi Knoll, sein Moderationsstil. Jetzt hat ihn den Schaß gewonnen.
Ja, ich glaube, der Andi Knoll hat in dem Moment bemerkt, dass er da im Jahr darauf wahnsinnig viel Arbeit haben wird. Also mehr als sonst dann noch, ja. Weil wir haben es nämlich auch bemerkt, dass wir, der Sieg für Conchita hat bei uns eigentlich als erste Reaktion in der Kulturredaktion ausgelöst, um Gottes Willen, was müssen wir da nächstes Jahr machen, was machen wir da alles, welche Geschichten haben wir, wie machen wir das? Es war wirklich so, dass du sofort in der Sekunde gewusst hast, dieses Ereignis ist so riesig, da kommst du nicht mit drei Geschichten im Vorfeld ein bisschen aus, ne?
Und ich kann mich erinnern, wir haben alle unsere geplanten Muttertagsessen abgesagt und sind geschlossen in die Redaktion eingerückt, um, glaube ich, 4 Seiten Song Contest Berichterstattung zu machen an diesem Sonntag.
Da sind wir aber schon, glaube ich, auch ein bisschen beim Biografischen, weil jeder von uns hat ja dann auch so seine Song-Contest-Erinnerungen, wie du sagst eben, Robi, auch wie bei großen Sportereignissen. Und also für mich war schon immer so ein bisschen auch, was zum Song-Contest dazugehört hat, irgendwie, dass der rund um den Muttertag stattgefunden hat und dass das dann oft sehr interessant war, wenn man am Sonntag das Muttertagsessen gehabt hat und am Samstagabend bis 12:30 dann noch irgendwie vielleicht den Song Contest schauen hat dürfen und dann ein bisschen verschlafen zur Ehrung seiner Mutter dann gekommen ist.
Weil man ja immer bald aufstehen hat müssen, weil man ja schon alles vorbereiten hat müssen, der Mutter.
Auch ein Gedicht.
Nein, das war dann schon eher so in Studentenzeiten, wo man dann über Grissemann und Stermann natürlich, finde ich schon auch wieder, zumindest ich als 80er-Jahrgang, dann wieder dazugefunden hat auch zum Song Contest, der mir in den 90er Jahren dann, muss ich sein, lange Zeit sehr wurscht war.
Genau. Als Kind fasziniert, dann in den Teenager- oder Erwachsenwerden-Jahren zunehmend abgestoßen davon, was soll das, das ist nicht meine Welt. Und wenn man dann wieder ein bisschen gesetzter wird und älter, dann schaut man sich das wieder an. Naja, ist man wieder interessiert und lässt sich wieder, und lässt sich wieder da ein bisschen
ich locken. Wollte aber jetzt noch investigativ noch fragen, das heißt, du sagst keine Gedichte mehr auf heutzutage?
Nein.
Aber ich kann mich, darf ich bitte an der großen Missverständnis, ich möchte eines meiner größten Missverständnisse, was den Song Contest und mich betrifft, erzählen. Ich habe Geografie gelernt über Fußball, über Europacup und so und über den Song Contest. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum, früher haben wir diese Orchester noch gespielt, immer mitgespielt beim Song Contest. Und ich habe mich immer total gewundert, warum bei Belgien nicht irgendwie Monsieur Belgien dirigiert oder bei Deutschland nicht ein Dirigent, der Good Old Germany heißt oder bei die Spanier Ernesto España. Ja, ich habe mich immer gewundert, warum die nicht so heißen.
Warum?
Naja, Richard weil der Österreicher. So kann man natürlich einen gut aufgebauten Schmäh versemmeln, indem der Moderator reinspricht. Natürlich, ja, ist klar. Natürlich,
Richard Österreicher.
Es hat mich immer wirklich total fasziniert als Kind und später noch, dass das österreichische Begleitorchester, von dem ich überhaupt nie gewusst habe, ob die wirklich spielen oder so, tatsächlich von Richard Österreicher eben dirigiert wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann mich erinnern beim Song Contest, und das war eindrücklich, weil da war ich dann 10 genau, habe ich zum ersten Mal von Israel und Jerusalem gehört, weil da war ja der Song Contest dann in Jerusalem. Und da möchte ich ja sagen, eins meiner lieblingsösterreichischen Beiträge, heute in Jerusalem von Christina Simon, geschrieben von André Heller, Musik von Peter Wolf und die Sängerin war die Frau, eigentlich Ida Wolf mit Künstlernamen Christina Simon, völlig überfordernd für die Song Contest Gemeinde, mhm, natürlich. André Heller hat alle lyrischen Register gezogen. Es ist jazzig gewesen. Mhm. Und ich kann mich an das so gut erinnern. Das war für mich so, so ein Song Contest-Moment, der mir die Welt tatsächlich geöffnet hat, weil der Blick eher so, das war der Blick nach Jerusalem, plötzlich nach Israel.
Mit einem Jazz-Saxophon-Solo sogar mittendrin.
Ja, also Österreich hat in diesen Jahren ein paar super Sachen gemacht. Die Schmetterlinge, glaube ich, waren auch kurz vorher. Mhm. Also wir waren schon mutiger, das muss man schon sagen. In diesen, wobei, da war dieses Folkloristische nur so ausgeprägt.
Jetzt weiß ich nicht, was hätte ich noch fragen sollen?
Du hättest nur noch unsere Lieblings-Song-Contest-Lieder.
Ah, ja, Lieder Bernhard, wie schaut es da aus bei dir? Ja,
was das sind? Schönste Lied des Song Contest ist das schönste Lied der Welt. Finde ich, das ist der Song, mit dem Stermann und Grissemann in der Vorentscheidung ausgeschieden sind gegen Alf Boyer 1. Das hat geheißen, das schönste Lied der Welt. Das finde ich nach wie vor, als wäre der in dieser Zeit ziemlich gut mit dabei war. Und das
Sie haben das auch recht ambitioniert aufgezogen. Ja, also sie sind ja da voll dahinter gestanden. Ja, das war so ein Sprechgesang halt mehr.
Ja, sie haben das schon recht, also verhältnismäßig ernst genommen.
Ja, genau.
Und das habe ich sympathisch gefunden. Und ansonsten ist es bei den wirklichen Liedern ist es schon schwierig, aber ich entscheide mich als Oberösterreicher völlig schrägerweise einfach für My Little World von Waterloo und Robinson.
Sehr gut.
Also neben Gildo hat euch lieb,
dass
ich damals sehr, sehr lustig gefunden habe, weil das eine gute Mischung aus Ironie und dann doch so einer deutschen Ernsthaftigkeit war, mit der diese Ironie dann vorgetragen wurde. Ist es bei mir eigentlich auch Waterloo und Robinson, weil das war 1976 so eine der ersten Bands aus Österreich, die ich überhaupt wahrgenommen habe als Kind, so im zarten Alter von 6 Jahren sozusagen. Ich glaube, ich habe sogar eine Single bekommen für den kleinen Plattenspieler.
Wunderbar. Flo, hast du auch einen Lieblingssong, Song Contest?
Ich habe wenn es um Österreich geht, würde ich mich tatsächlich für Caesar Sampson entscheiden, weil ich finde, das ist einfach eine super Soul-Nummer, das Nobody But You. Insgesamt ist natürlich immer schwierig, weil es einfach schon so ein riesen Fundus ist. Was mir wirklich damals schon mal noch wieder auch ein bisschen den Song Contest näher gebracht hat, war Maneskin oder Maneskin, wie man es auch immer aussprechen wird, die italienische Band, die 2021 mit City e Buoni sowas wie einen Protest-Song-Contest-Song zum Song-Contest geliefert hat. Das ist nämlich eine astreine, super geile Rocknummer, die für mich aus meiner Sicht Elemente von Rage Against the Machine und vielen anderen Bands, die ich verehre, irgendwie in sich gehabt hat, mit einer super Performance. Ja, und eben auch als wieder gesellschaftspolitisch, als Protest gegen das ewig gleichgebürstete und brave und biedere, das ja auch beim Song Contest immer wieder hervorsticht irgendwie geht. Also das war für mich dann schon ein Ausreißer, den man sich dann auch wirklich mal außerhalb der Song Contest-Recherche mal anhören kann, ohne dass man sozusagen dann immer irgendwie in das in den Kontext bringen muss. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Rocknummer, finde ich.
Und was man bei der Band dazu sagen muss, eines der wenigen Beispiele, ähnlicher wie Conchita, die das ABBA-Phänomen geschafft haben. Die tatsächlich, es gibt beim Song Contest wenige, die dann tatsächlich an Ort von ABBA ist natürlich das Überbeispiel, aber
haben wir nicht erwähnt bisher, ABBA, glaube ich, gell?
Also wäre der aus vom Song, wobei man muss dazu sagen, ABBA war vorher schon in Schweden riesig groß. Oder ziemlich groß und dann halt weltweit. Und bei denen war das auch so. Und es gibt wenige Beispiele, bei denen, für Udo Jürgens könnte man es fast gelten lassen, die aber tatsächlich dann vom Song, den Song Contest sozusagen als Startrampe in eine richtig internationale Karriere und die Maneskin, wie immer man sie ausspricht, die waren dann oder sind nach wie vor auf den Line-Ups von riesigen Rockfestivals. Und das finde ich dann super, dass es doch beim Song Contest den einen oder anderen gibt, der es richtig groß, also der richtig groß wird.
Ja, es gibt eben diese Sieger, die dann nachher einfach Karriere machen. Wie du jetzt gesagt hast, einige wenige sind vorher schon Stars. Manche schaffen es aber aufgrund ihres Erfolges dort dann richtig dauerhaft erfolgreich zu sein und manche verschwinden dann auch wieder von der Bildfläche.
Bevor wir jetzt zum großen Finale, zum All-Time-Favorite von dir kommen, Robert, muss ich nur dazu sagen, dass ABBA natürlich auch heuer ein großes Jubiläum haben. Waterloo war 1974, also 50 Jahre wow. Song Contest-Sieg.
Und man kann es immer wieder anhören. Und ich frage mich, liegt das an dem Lied oder liegt es das daran, dass man es immer wieder hört? Das ist ja schräg.
Das stimmt.
Es liegt wahrscheinlich schon am Lied auch, gell? Also es ist schon, ABBA Songs haben halt einfach eigene Qualität. Nicht alle vielleicht, aber viele davon. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Meine All-Time-Favorites, weil mir halt auch Leistung und Erfolg sehr wichtig ist, sind Cesar Sampson, Conchita Wurst und Udo Jürgens in dieser Reihenfolge. In diesem Sinne, glaube ich, könnte man sagen, merci, Cheris.
Ja, Mücke Bra.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen einen Strich unter die Song Contest-Folge. Oder hätte noch jemand etwas gehabt? Clemens, du schaust noch auf deinen Zettel.
Ja, ich möchte nur sagen, we will rave.
Wunderbares ja, Schlusswort. Lassen wir das mal ohne ganz wertfrei einfach so stehen. Danke fürs Zuhören. Wir melden uns wieder in ein paar Wochen mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß. Oder auch nicht, wenn Sie sich den Song Contest anhören und anschauen. Merci.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.